Ich möchte mit dem Vers weitermachen, was der Frank vorhin hatte. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Kann jemand mal das bitte das Wort Hort übersetzen in unsere heutige Sprache? Fels, ja, Fels steht auch nochmal extra. Hort. Zufluchtsort, sagt der Frank. Ich glaube, das trifft es am besten. Irgendwie das, oder Sicherheitsraum, vielleicht auch so. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels. Und meine Burg. Und mein Retter. Mein Gott ist mein Schutzraum oder Zufluchtsort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils. Das Horn meines Heils, was wird das bedeuten? Ausgegossen, ja, ich denke auch an Salbölhorn, wo Salböl rausfließt. Es steht auch oft, mein Horn wird erhöht sein. Ich glaube, das Horn besteht auch irgendwie, ist ein Symbol für die Position, in der man ist. Oder für die, wie nennt man das? Identität. Ist die Identität meines Heils. Meine hohe Festung. Und dann Vers 4. Gepriesen rufe ich zum Herrn. So werde ich vor meinen Feinden gerettet. Und das ist ein Ausgangspunkt. Ich möchte einfach ein paar bisschen Wort Gottes mit uns teilen zum Thema, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Ganz entgegengesetzt aller Weihnachtsduseligkeit. Also ich liebe total Gemütlichkeit. Ich liebe Räucherkerzen. Ich liebe Kerzen. Ich liebe Ruhe zu Hause. Da freue ich mich auch drauf. In dem allen sind wir aber auch in einem geistlichen Kampf. Und ich möchte einfach ein paar Worte weiter dazu lesen, die uns stärken, die Größe Gottes zuallererst anzuschauen. Das allererste, glaube ich, was Gott möchte, ist, dass wir von seiner Größe so begeistert sind und so überführt sind, so, dass es in uns richtig lebt, wie groß Gott ist. Dass jede Situation, die uns angreift, erstmal darauf trifft, Moment, mein Gott ist groß. Und das ist hier so ein wunderbarer Vers. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Wenn das die erste Feststellung ist, wenn uns irgendetwas angreift, dann kommt erstmal schon, ist schon die Speerspitze abgebrochen. Dann haben wir schon einen Trost, eine Stärke. Und dann gepriesen rufe ich zum Herrn. So werde ich vor meinen Feinden gerettet. Also das heißt, wenn wir das uns vor Augen führen, wenn wir ihn preisen, auch mit Lobpreisgottesdienst oder mit Liedern, die wir zu Hause singen oder Psalmen, die wir laut lesen, gepriesen rufen wir zum Herrn. Und das rettet uns vor unseren Feinden. Das hat mich an ein Wort erinnert im Jesaja im Kapitel 30, ab Vers 29. Das Lied werdet ihr auf den Lippen haben, wie in der Nacht, in der das Fest gefeiert wird, und Freude im Herzen, wie der, der unter Flötenspiel hinaufzieht, um auf den Berg des Herrn zu kommen, zum Felsen Israels. Dann wird der Herr hören lassen, die Hoheit seiner Stimme, und sehen lassen, das Niederfahren seines Armes mit wütendem Zorn und einer Flamme verzehrenden Feuers, unser Platzregen und Wolkenbruch und Hagelsteinen. Und dann Vers 32. Und es wird geschehen, jeder Hieb der Zuchtrute, die der Herr auf es niedersausen lässt, erfolgt unter Tamburing und Zitterspiel. Hier gibt es eine ganz klare Arbeitsteilung in dem geistlichen Kampf an dieser Stelle. Wir erheben unseren Herrn. Wir beten ihn an. Wir beten ihn natürlich mit unseren Worten an. Wir beten ihn an mit unserer Hingabe an ihn. Wir beten ihn an mit Entscheidungen, die ihm die erste Stelle in unserem Leben geben. Wir beten ihn an mit Entscheidungen, wo wir zu ihm stehen. Wir geben ihm Ehre, wir beten ihn an mit unseren Liedern, mit unserem Zusammenkommen, mit unserer Gemeinschaft, dass wir ihn gemeinsam erheben. Wir beten ihn an mit einer Herzenshaltung, die ihn groß sein lässt, vor, auch über unsere Gedanken größer sein lässt. Wir geben ihm Ehre. Und natürlich der ganze Bereich, dass wir ihn mit Lobpreis und Anbetung, wenn wir hier zusammenkommen, bewusst Ehre geben. Das hat Wirkung, da passiert was. Wenn wir unseren Herrn von Herzen erheben miteinander, setzt das eine Technik im Himmel in Bewegung, wo auf der anderen Seite Gott gegen seine Feinde kämpft. Und das finde ich so fantastisch. Ich glaube, das ist das Grundmuster von geistlichem Kampf. Wir ehren unseren Herrn, wir beten ihn an und er führt Krieg gegen alles, was gegen ihn steht. Und weil wir ja zu ihm gehören, kämpft er auch alles gegen alles, was gegen uns steht. Psalm 149. Psalm 149, der ganze. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Sein Lob in der Gemeinde der Frommen oder der Treuen oder Gehorsamen. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen. Mit Tamburing und Zither sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Das spricht die gleiche Sprache. Die Frommen sollen, Vers 5, die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit. Jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes oder Lobeserhebungen, was wir vorhin gemacht haben. Herr, ich erhebe dich. Wir erheben dich. Das soll in unserer Kehle sein und natürlich auch in unserem Herzen. Und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Also sowohl, dass wir den Herrn erheben und er gegen die Feinde vorgeht, als auch, dass wir den Herrn erheben und auch selbst mit dem Schwert in unserer Hand, und das bedeutet, das Wort Gottes zunächst in unserem Herzen und dann auch aus unserem Mund die Feinde richten. Und das Gericht, was durch unseren Mund kommt über die Feinde Gottes, über die Feinde von dem, was Gott will, kommt deswegen, weil es Gott schon beschlossen hat. Wir werden niemals ein neues Gericht beschließen können, aber Gott hat beschlossen, dass alles, was sich aufgemacht hat, seine Schöpfung zu verderben, alles, was sich aufgemacht hat, seine Pläne mit seinen geliebten Menschen zu behindern, wird Gott alles richten. Und wir haben die Aufgabe, dass dieses Gericht Gottes aus unserem Mund kommt. Und das geschieht mit dem Schwert. Und das Schwert in der Bibel ist das Wort Gottes. Wir lesen das im Epheser. Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und wir sprechen die Pläne Gottes aus und stellen die Pläne Gottes den Plänen des Satans gegenüber. Und wenn sich das Wort Gottes und die Pläne Satans gegenüberstehen, wird immer das Wort Gottes siegen. Und so kämpfen wir. Wir sind nicht mit unserer Kraft, mit unserer menschlichen Kraft in dem Kampf drin. Das würden wir gar nicht schaffen. Es geht einen Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut zu führen ist. Aber diesen Kampf gibt es zu führen. Und ob wir diesen Kampf führen oder nicht, entscheidet auch darüber, ob das Reich Gottes Raum hat und wachsen kann oder nicht. Also der Zusammenhang ist, wir stellen das Wort Gottes gegen die Pläne der Finsternis. Und es kann im persönlichen Leben sein, wir sind mit Plänen der Finsternis konfrontiert und dem stellen wir das Wort Gottes entgegen. Oder es betrifft uns als Gemeinde. Wir sind mit Plänen der Finsternis konfrontiert und dem stellen wir das Wort Gottes gegenüber. oder es betrifft auch unser Umfeld, unsere Gesellschaft. Wir sind mit Plänen der Finsternis konfrontiert, die sind überdeutlich zu sehen. Und unsere Aufgabe ist, dass wir dem das Wort Gottes entgegenstellen, gegenüberstellen. Und dieses Schwert wird schneiden, weil es die Kraft in sich selbst hat. Das Schwert wird nicht mit unserer Kraft geführt, sondern mit der Kraft, mit der es Gott ausgestattet hat. Dann möchte ich nochmal was, wie so ein Kampf losgeht, eine Situation mit euch anschauen in der Apostelgeschichte, in Kapitel 4. Es ging los, der Heilige Geist war gekommen, die Gemeinde war von Gott geschaffen worden, sie waren beieinander, sie waren ein Herz und eine Seele, Gottes Kraft war in ihrer Mitte. Durch Petrus und Johannes wurde ein Lahmer geheilt. Genial, der saß am Tempel, hat gebettelt. Plötzlich konnte er laufen, wurde geheilt. Gottes Kraft war wirklich offenbar, wie sie bei uns auch noch offenbar werden soll. Wir haben noch lange nicht alles gesehen. Und dann fängt Petrus wieder an zu predigen und ruft zur Umkehr. Sagt, das hat Gott gemacht, damit ihr sehen könnt, wie sein Reich ist. Und jetzt kehrt um zu ihm. Und die damaligen Hüter des Glaubens haben sie vor Gericht gezogen, vor ihr Religionsgericht, und haben sie bedroht. Apostelgeschichte 4, Vers 21, Vers 17, 16. Wie auch immer, sie haben sie bedroht, brauchen wir jetzt nicht genau zu lesen. Ihr dürft niemals mehr an dem Namen von Jesus irgendetwas sagen. Das ist die Bedingung, dass wir euch jetzt freilassen. Wenn ihr nochmals irgendwas sagt, steht im Vers 21, sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, dass sie nicht fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. So, jetzt Vers 23. Ich glaube, das habe ich nicht zum ersten Mal gesagt, aber es ist wichtig, dass wir das in unserem Herzen festmachen. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Es war eine realistische und massive Bedrohung für das Glaubensleben, für das Weiterleben von der Gemeinde. Weil wenn man nicht mehr an dem Namen von Jesus irgendetwas sagen darf, ist die Gemeinde platt. Und gegen diese Bedrohung standen sie, diese Bedrohung stand gegen sie. Und es deutet sich auch in unserer Gesellschaft diverse Bedrohungen an, in dem Namen Jesu das Wort Gottes frei und offen zu verkündigen. Das deutet sich an, Gott sei Dank ist es jetzt nicht so, aber die Finsternis hat Pläne, um genau solche Restriktionen über die Gemeinde und über das Wort Gottes zu verhängen. Und ihre Reaktion ist, glaube ich, ein Musterbeispiel, wie man einem Angriff aus der Finsternis oder einer Bedrohung begegnen soll. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und so weiter. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Und das steht jeder Kraft von Einschüchterung entgegen. Und das ist, glaube ich, was uns Gott auch geben möchte. Wir werden doch schnell mal eingeschüchtert. Wenn stehst du zu Jesus, naja, sag's nicht so laut, wer weiß, was die Leute dann denken über dich. Es gibt viele Maßnahmen des Teufels, um uns einzuschüchtern. Und gegen diese Einschüchterung erheben wir die Größe Gottes und stellen die Tatsache in den Raum, dass er der ist, der Himmel und Erde und alles geschaffen hat. Und deswegen ist er auch der Eigentümer. Das Gleiche können wir auch in Jesaja lesen. Als ein feindliches Heer gegen Jerusalem stand, betet Hiskia, bringt diesen Brief, dieses Schreiben, legt es vor Gott und sagt, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles geschaffen hat. Und das ist wirklich unsere erste Waffe. Wir erklären die Tatsachen. Geistlicher Kampf beruht immer auf Tatsachen. Wir versuchen nicht irgendetwas durchzusetzen im geistlichen Kampf, was es noch nicht gegeben hat, sondern wir erklären das schon aufgeschriebene Gericht und setzen es in Existenz durch das Wort Gottes. Wir erklären die Tatsachen, Gott ist der Herr, ihm gehört alles, er hat alles geschaffen. Geistlicher Kampf hat ganz viel mit einer Gerichtsverhandlung zu tun. Es gibt Rechte und am Ende fällt ein Richterspruch, ein Spruch aufgrund geltender Gesetze. Und in der geistlichen Welt sind die geltenden Gesetze absolut bekannt. In der Finsternis sind die geltenden Gesetze der geistlichen Welt 100% bekannt. Alles, was die Finsternis versucht, ist ihr bewusst, dass es auf illegalem Weg geschieht, weil das geltende Gesetz ist, dass der Herr der Herren ist und der König der Könige ist. Darum dürfen wir auch alles, was dem entgegensteht, als Lüge bezeichnen aus der Finsternis, weil der Herr Herr ist. Das ist die Rechtslage. Und aller geistlicher Kampf geschieht aufgrund des geltenden Rechtes in der himmlischen Welt. Im Wort Gottes steht, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust gut daran. Die Teufel, die Dämonen, der Satan selbst und auch die Teufel wissen und glauben es auch und sie erzittern davor. Trotzdem versuchen sie, uns auf ihre Seite zu ziehen, dagegen zu kämpfen, gegen die Wahrheit Gottes, gegen die Realitäten. Und die einzigen, die ihnen Raum geben könnten, sind Menschen, die mit ihnen in Übereinstimmung gehen, die sich mit ihnen in Übereinstimmung begeben. Sie haben keine weiteren Rechte. Und jetzt kommt der nächste Punkt im geistlichen Kampf. Wenn wir gegen eine feindliche Situation, gegen eine bedrohende Situation kämpfen, wenn wir merken, wir sind echt angegriffen vom Teufel, dann ist der erste Schritt, nachdem wir dem Herrn die Rechtslage geklärt haben, er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige, dass wir jede Kooperation mit dem Feind beenden. Wir können ja nicht auf der einen Seite ihn vor Gericht stellen und dem Gericht von Gottes Wort aussetzen und auf der anderen Seite kooperieren, indem wir an Sachen festhalten, die Sünde sind. Ich habe in einem Buch gelesen von, das betrifft ja jeden von uns selbst, dass wir sagen, okay Herr, lass mich erkennen, wo kooperiere ich mit der Finsternis? Lass mich das sehen, damit ich das abbrechen kann. Wo kooperiere ich mit Selbstmitleid oder wo kooperiere ich mit Zorn? Wo kooperiere ich mit Angst? Dass wir dort sagen, ich beende die Zusammenarbeit mit diesen Gedanken und Mächten aus der Finsternis und stelle mich auf die Seite Gottes. Francis Frenchy Payne, ein Mann, der hat ein Buch geschrieben, geistlicher Kampf auf drei Ebenen. Und er hat diesen Vorgang, dass wir die Kooperation abbrechen, so beschrieben. Da gibt es einen Vogel irgendwo in Amerika, der immer mal in seinem Grundstück war und hatte ein Auto mit einer polierten Stoßstange und so. Dort hat der Vogel sich entdeckt und hat wie wild auf sein Spiegelbild eingehackt, weil er ganz einfach gemeint hat, das ist der Feind. Also wir sollen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Geführt kämpfe ich letzten Endes gegen das, was ich selbst verursacht habe. Diesen Kampf brauchen wir nicht führen. Gegen das, was ich selbst verursacht habe, gibt es ein wunderbares Mittel. Ich kehre um, ich bekomme vergeben und es ist ausgelöscht und Jesus steht auf meiner Seite. Das müssen wir klarstellen. Ist eine Situation, die entstanden ist, weil ich gegen mich selbst anfangen muss zu kämpfen, dann ist nicht das Mittel geistlicher Kampf, sondern umzukehren. Und dann spricht das Blut Jesu für mich und spricht mich gerecht in dieser Rechtssache, in diesem Gericht. Dann möchte ich gerne mit euch im Epheser 6 was anschauen. Da steht ab Vers 10, schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und das ist, glaube ich, bekannt, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und Wahrheit, das Wort Gottes, Jesus als Person selbst, der Charakter von Jesus, begleitet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir stellen uns in die Position, dass wir sagen, Herr, dein Blut spricht für mich. Wenn es Dinge gibt, wo du möchtest, dass ich umkehre, dann kehre ich davon um. Dann spricht dein Blut für mich, dann schützt es mich. Mit dem Schild des Glaubens, ich stelle mich auf das Wort, ich stelle fest, ich stelle klar, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Das ist für mich das Größte. Ich lasse das Wort Gottes in mir Glauben aufbauen. Denn mit dieser Art Glauben, mit dem Überzeugtsein von den echten Realitäten, können wir alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Wir nehmen den Helm des Heils. Wir lassen den Heiligen Geist unsere Gedanken in Ordnung bringen, lassen unsere Gedanken von ihm berühren, lassen uns trösten, lassen uns heilen auch von ihm. Helm des Heils heißt auch tatsächliche Heilung in unserem Herzen, in unserem Inneren. Und wir nehmen das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und dann als letztes mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist und wacht dabei in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und damit wappnen wir uns mit diesen Positionen. Und in diesem Zusammenhang gebrauchen wir das Wort Gottes als ein Schwert. Und das Wort, wir gebieten, dass das Wort Gottes geschieht. Das ist der aktive Ort, wie wir geistlich kämpfen. Wir gebieten in Jesu Christi Namen, dass Jesus Herr ist in einer Situation. Wir gebieten den Mächten, diese Herrschaft von Jesus anzuerkennen. Und wenn der Heilige Geist uns Klarheit gegeben hat, auch in der Gemeinschaft, über eine Situation in unserem Ort, dann dürfen wir und müssen wir gebieten, dass das so geschieht, wie es Gott geplant hat. Ein Beispiel, was aus unserer eigenen Geschichte stammt. In Zwickau wurde auf dem Flugplatz einige Jahre lang ein Konzert durchgeführt, with full force, mit aller Rüstung, mit aller Kraft. Und dort wurden dämonische Mächte und auch Gewalt verherrlicht. Und Zwickau entwickelte sich zu einem Sammelpunkt der Szene in dieser Richtung. Und wir glaubten, dass der Heilige Geist uns leitet, dass wir dagegen vorgehen sollen. Und ich erinnere mich noch an die Versammlung und es war ein besonderer Moment. Der Heilige Geist hat uns übereinstimmend das Zeugnis gegeben, dass wir jetzt dran sind, zu erklären, dass dieses Konzert nicht mehr stattfindet in unserer Stadt Zwickau. Das hatte ein ganzes Stück Vorlauf, wir hatten da ein paar Gebetstreffen und wir hatten übernatürlich Glauben auch dafür, dass genau das geschieht. Und es geschah. Ab dem Jahr später, da gab es dann mit Müll und Ordnungsamt und so verschiedene Sachen, die letzten Endes im sichtbaren Bereich dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr durchgeführt wurde. Aber im unsichtbaren Bereich hat das Reich Gottes und das Wort Gottes über die Pläne des Teufels gesiegt, das zu einem Szeneort für diese Szene zu machen. Das finde ich stark. Das funktioniert nämlich. Und das geschieht auch, das funktioniert auch in unserem persönlichen Leben. Jetzt möchte ich nochmal betonen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt gegen unsere Mitmenschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis, die uns attackieren oder zu denen wir geschickt werden, sie zu attackieren. Und das ist wichtig, dass wir das klar unterscheiden. Wir kämpfen nicht gegen unsere Mitmenschen, sondern gegen die Mächte, gegen Festungen, die sie steuern, wenn uns der Herr dazu anleitet. Und weil wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, können wir auch nicht mit Fleisch und Blut kämpfen. Da unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen das natürliche menschliche Leben gerichtet ist, kann dieser Kampf auch nicht mit dem natürlichen menschlichen Leben geführt werden. All unsere Energie, Ärger, Zorn oder meinetwegen auch Mitgefühl oder was auch immer, was wir so menschlich hervorbringen können, taugt nicht zum Kampf gegen die geistigen Mächte, sondern es braucht Offenbarung vom Heiligen Geist, es braucht das Wort Gottes, es braucht Leitung vom Heiligen Geist und das Wort Gottes ist das Schwert, was wir in der Hand haben und es richtet sich gegen die Mächte, die sich gegen die Pläne Gottes stellen. Wir führen nicht einen geistlichen Kampf in einer Situation, wo wir selbst mit irgendwas unzufrieden sind, sondern wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Steht das gegen die Pläne Gottes, dann stehe ich dagegen, weil ich für die Pläne Gottes stehe. Und das ist im privaten Leben als auch in unserem Umfeld als Gemeinde wichtig. Dann im 2. Korinther 10, ein ganz wichtiger Vers noch, gegen Ende der Sache. 2. Korinther, Kapitel 10. Das wird deutlich das nochmal, 2. Korinther 10, Abvers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also wir leben auf dieser Welt mit unserem natürlichen Körper, in unserem natürlichen Umfeld, das bedeutet, wir wandeln im Fleisch, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind eben nicht fleischlich, sondern sind nicht geboren aus unseren Ressourcen, nicht aus unserer Redegewandtheit, nicht aus unserer Dominanz, nicht aus unserer Unterwürfigkeit, nichts aus dem, was unsere fleischliche Natur so ausmacht, sondern sie sind mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Ein paar Punkte aus diesem Abschnitt. Wie wir es schon hatten im Epheser, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also taugen Fleisch und Blut in Anführungsstrichen auch nicht als Waffen. Alles, was unser menschliches Vermögen oder Unvermögen ausmacht, taugt nicht als Waffe. Sondern unsere Waffen sind mächtig für Gott, weil sie aus Gott kommen. Das Wort Gottes, von seinem Geist geleitet, in einer Gemeinschaft geborene Offenbarungen über Zusammenhänge, all das sind mächtige Waffen. Und wir hatten im Epheser, ist ein Kampf gegen Mächte der Finsternis beschrieben, zu dem wir geschickt sind. Und hier im Korinther 10 ist ein Kampf gegen Gedankengebäude beschrieben. Und beides sind Werkzeuge der Finsternis. Gedankengebäude sind allgemeine Meinungen zum Beispiel. Es gibt allgemeine Meinungen, die stehen manchmal so fest wie ein Monument und die behindern den Glauben. Die allgemeine Meinung, beten ist langweilig. Allgemeine Meinungen, wenn du als Christ bist, bist du nicht wirklich eine interessante Person. Und das wird auch genährt durch entsprechende Beispiele. Trotzdem sind es Festungen, die echten Glauben verhindern können und die interessante Erfahrungen mit dem Herrn behindern. Es gibt noch eine ganze Menge Festungen. Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er uns offenbart, was Gedankenfestungen sind. Gedankenfestungen in unserem persönlichen Leben können sein, das kann ich, dazu bin ich einfach in der Lage, dazu habe ich Kraft, dazu bin ich klug genug, das kann ich einfach, dafür brauche ich Gott nicht. Wir verpassen die Kraft Gottes, wenn wir da drin hängen bleiben würden. Eine andere Gedankenfestung kann sein, schaffe ich nie. Die kommt häufiger vor. Und ist genauso wenig wahr. Das sind Gedankenfestungen, die wir zum Einsturz bringen sollen, mit dem Wort Gottes, mit Wahrheit. Und ihr dürft euch gerne selber eigene Gedankenfestungen vorstellen. Zum Beispiel auch Dinge, vor denen wir Angst haben, wo wir nie glauben, dass wir das jemals tun werden. Dinge, die wir im Glauben niemals tun werden. Dinge, die wir nie für möglich halten. Ich glaube, auch Grenzen in dem, was wir für möglich halten, was Gott tun wird, sind Festungen, die Gott zerstören möchte. Und unsere Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Auch Festungen in unserer Gesellschaft. Wir sind nicht nur dazu bestimmt, dem widerstehen zu können, sondern wir sind auch bestimmt, sie zu zerstören in unserem Umfeld, dort, wo uns Gott hingesandt hat. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und dann nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir erklären und bestimmen, dass Gedankenhaltungen, Gedankenwelten dem Herrn gehorsam sind. Dafür kämpfen wir, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in unserem Umfeld. Und noch eine Aufforderung aus dem Römer, in Kapitel 15. Einfach, es gibt noch sehr, sehr viel mehr Stellen im Wort Gottes, wo wir aufgefordert sind, zu kämpfen. Und das ist einfach nur die ganze Botschaft heute. Wir sind von Gott aufgefordert, zu kämpfen. Gibt er den Spruch, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und da steckt ziemlich viel Wahrheit drin. Und wir werden nicht Frieden deswegen haben, weil wir nicht kämpfen. Das ist so ein humanistischer Druckspruch. Wenn du nicht kämpfst, wirst du Frieden haben. Werden wir im geistlichen Leben niemals. Wir werden Frieden haben, weil wir in einer sicheren Burg sind. Weil Gott unser Schutz und unsere Festung ist, in der wir leben. Und weil wir in seinem Namen kämpfen. Römer 15, Vers 30 noch, einfach nur als Schluss. Da geht es um eine ganz konkrete Situation, wohin Paulus geht und bittet um Unterstützung. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen, in den Gebeten, für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Also, wir kämpfen für den Dienst Gottes. Wir kämpfen für das Evangelium. Wir treten ein dafür, dass das Evangelium Einfluss hat. Dass das Wort Gottes Einfluss hat. In unserem eigenen Leben und auch in unserem Umfeld. wenn wir heute am Ende mitnehmen, es gibt einen Krieg, den Krieg hat Gott schon gewonnen. Es gibt einen Rechtsstreit zwischen der Finsternis und dem Herrn Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist. Der Rechtsstreit ist entschieden, die Rechtslage ist eindeutig. Der Herr ist der Herr der Herren, der Herr ist der König der Könige. Alles, was Satan tut, ist illegal. Vor dem ewigen Gericht ist alles illegal. Am Ende wird dieses Gericht am Teufel vollzogen werden. Er wird in die Hölle geworfen werden und alle, die mit ihm kooperiert haben, werden dort mit hingehen. Dieses Gericht steht fest. Und in den Bereichen, in denen wir stehen, erklären wir durch das Wort Gottes, dass wir dieses Gericht umsetzen. Wir sagen, wir richten in Jesu Namen die Werke der Finsternis. Wir erklären das Wort Gottes für rechtsgültig. Ich weiß, als wir gebetet haben für Einsätze in Südsudan, haben wir oft uns im Gebet auf Rechtslagen berufen. Was ist wirklich Recht? Wer durch das Blut Jesu gereinigt worden ist, ist von Sünde gereinigt und der Teufel hat kein Anrecht an ihm. Und die grundsätzliche Rechtslage ist, dass Jesus alles gehört und wer mit ihm kooperiert, gehört ihm. Und deswegen hat Jesus das Recht, alles zu tun, was er möchte. Und der Satan hat es nicht. Wenn wir das als Grundverständnis haben in unserem Leben und dementsprechend auch mit Situationen von Angriff oder Finsternis umgehen, dann haben wir eine Grundlage, um erfolgreich kämpfen zu können. Und dabei bedenken wir, dass wir, wenn wir auf eine Situation von Angriff stoßen, dass wir den Herrn fragen, was ist mein Teil, wo muss ich eine Kooperation mit der Finsternis aufgeben, damit ich in deinem Namen siegreich sein kann. Und alles beginnt damit, dass wir die Größe Gottes anschauen, dass wir ihn anbeten durch gute Entscheidungen, dass wir ihn anbeten durch Geld geben, dass wir ihn anbeten, indem wir anderen helfen, dass wir ihn anbeten, dass er für uns in unseren Grundlebensentscheidungen die Nummer eins ist, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn suchen, dass wir in Gemeinschaft sind, dass wir ihn mit Worten erheben. Alles beginnt damit. Ich denke, das ist gut für heute. Jesus hat auch ein gutes Beispiel gegeben, wie er dem Teufel mit dem Wort Gottes widerstanden hat, ihm widerstehen konnte, als er versucht worden ist. Ich habe es mal gelesen und ich glaube, das stimmt. Er hatte 40 Tage in der Wüste gefastet. Das war nicht Bestandteil der Versuchung, sondern es war Bestandteil der Vorbereitung, um dieser Versuchung widerstehen zu können. Ich glaube, das war gut. Das macht für mich Sinn. Also unser Lebensstil, dass wir den Herrn suchen, dass wir mit dem Wort Gottes gefüllt sind, setzt uns in die Lage, das Wort Gottes als Schwert gebrauchen zu können. Okay. Herr, wir danken dir dafür, dass du König bist, dass du der Herr der Herren und der König der Könige bist. Wir danken dir, Herr, dass wir durch deine Gnade gerettet sind und auf deiner Seite stehen. Und wir danken dir, dass die Finsternis die Rechtslage kennt, dass du der rechtmäßige Eigentümer von allem bist. Und wir danken dir, dass der Teufel weiß, dass er nur noch wenige Zeit hat und deswegen so tobt. Und Herr, darum wollen wir uns zu dir nahen. Wollen unser ganzes Leben darauf ausrichten, dass wir dir nahen, Herr Jesus. Dass wir in deiner Gegenwart leben, Herr. Dass wir gestärkt sind in dem Kampf, in den wir auch von dir gestellt sind. Wir wollen zuallererst dich suchen und dich anbeten. Wir wollen unser Herz dir bringen, unser Leben von dir in Ordnung bringen lassen. Und dann mit Kühnheit gegen Mächte der Finsternis stehen, in unserem eigenen Leben und auch in unserem Umfeld, Herr. Wir danken dir, dass du uns ausgerüstet hast mit jedem geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in dir und durch dich. Das sind all diesen Dingen, die wir als Feinde jetzt neu wahrgenommen haben, ist durch dich in uns die Kraft zu überwinden. Durch deine Gnade, Herr, in deinem Namen. Amen.